Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Faktenfunks. Auch im neuen Jahr wollen wir uns wieder mit vielen spannenden Themen aus der PR beschäftigen, wollen Kunden zu Wort kommen lassen und auch mal kontrovers das ein oder andere Thema diskutieren. Den Auftakt macht heute Thomas Dillmann, er ist Chefredakteur des PR-Journals und arbeitet für das Pfeffer-PR-Portal, das größte deutsche Branchenmedium. Zusammen mit unserem Host Dr. Roland Heinze wollen die beiden einen Blick in die PR-Glaskugel des Jahres 2022 wagen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ja, auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Faktenkontor. Mein Name ist Roland Heinze, ich bin Ihr Host und Gastgeber und heute wollen wir versuchen, einen Blick in die Zukunft zu wagen. Das passt natürlich gut auch zum Jahresanfang und da die Neujahrsempfänge ja derzeit alle maximal digital sind, denken wir, dass es hier auch ein gutes Forum ist. Ja, wir haben einen berufenen Gast, Thomas Dillmann, den Chefredakteur des PR-Journals dabei. Und ja, wer könnte hier besser den Nebel in der PR-Glaskugel lichten als er? Hallo erstmal, Herr Dillmann. Ja, Sie haben bestimmt einen guten Überblick, weil bei Ihnen landen die Themen Homeoffice, das New Normal und Kommunikationskrisen in der Politik, die wir reichhaltig hatten. Dann haben wir alle großen Megatrends, die die Kommunikatoren dieser Welt so sehen. Ja, und dann auch ganz viel Gesundheitsthemen, die auch 2021 schon dominiert haben. Was waren denn aus Ihrer Sicht, vielleicht mal ein Rückblick am Anfang, die Gewinner und Verlierer des letzten Jahres?
Ach ja, das ist natürlich immer sehr schwer zu sagen und es klingt natürlich dann auch immer so sehr pauschal, wenn man dann sozusagen aus der Warte des Journalisten da das Ganze so klassifizieren will, aber vielleicht fange ich mal mit einer überraschenden Antwort an. Ich glaube, die Gewinner oder ein Gewinner des Jahres waren die flexiblen Arbeitszeitmodelle, das Homeoffice oder auch das Remote-Arbeiten. Denn ich glaube, auch wenn der Hype sich jetzt schon wieder ein bisschen beruhigt, weil man doch merkt, dass die persönlichen Begegnungen fehlen, die Corona-Pandemie doch sehr stark dazu geführt, dass diese Arbeitsplatzmodelle sich deutlich flexibler gestalten. Und vielleicht, wenn man den Bogen noch ganz weit spannt, dann Sie haben das ja getan mit Ihrer Frage vom Homeoffice über New Normal und dann bis hin zu den Kommunikationskrisen in Politik und Gesundheit. Wie viel Zeit haben Sie? über jedes Thema könnten wir, glaube ich, stundenlang sprechen, aber als höflicher Gast bemühe ich mich um eindeutige Antworten. Also, Gewinner 21 waren für mich im politischen Leben sicherlich Angela Merkel, die mit einer solchen Souveränität abgetreten ist, wie man sich das in anderen Demokratien sicher wünscht, wie sie auch ihren Nachfolger dann schon mitgenommen hat. Das fand ich wirklich herausragend souverän. Gewinner ist für mich auch Karl Lauterbach als Corona-Apostel und jetzt als der Minister, der jetzt zumindest meiner Meinung nach für den Moment an der richtigen Stelle ist. Und für mich auch, vielleicht für Sie überraschend, Robert Habeck, einer der Gewinner, weil er, ich glaube, unter größten Schmerzen ja die Kanzlerkandidatur seiner Kollegin überlassen hat, aber am Ende als Vizekanzler und Wirtschaftsminister jetzt, glaube ich, den größeren Einfluss auf die aktuelle Politik hat, ganz klar. Mhm.
Spannend. Ja. Dann gucken wir doch mal in das noch junge Jahr 2022. Ich habe gerade heute mal in die Medien geguckt. Frau Baerbock ist ja ganz vorne und anstatt die politischen Aussagen zu diskutieren, stürzt man sich gerade auf ihr Outfit von gestern. Auch interessante Schwerpunktsetzung. Aber ein Thema, was auch da ist, ist natürlich Corona, was uns weiter stark beschäftigt. Was sind noch Themen, mit denen wir starten und die die uns sicher in 22 noch ein bisschen erhalten bleiben aus Ihrer Sicht.
Ach ja, das ist auch das ist natürlich schwer zu sagen. Also wir werden um Corona nicht herumkommen. Es wird ein Thema bleiben. Es bleibt auch eine sehr große Aufgeregtheit. Und das sehe ich auch so ein bisschen als Problem an, dass eine Einordnung, eine wissenschaftliche Einordnung natürlich einer besseren Erkenntnis ausgesetzt ist, die dann später folgt, sodass man sich korrigieren muss. Aber wie Medien damit umgehen, dass das ein Working in Progress ist, das finde ich manchmal zu kurz gesprungen. Und ich glaube, eine größere Ruhe, eine Besonnenheit würde ganz generell der Kommunikation gut tun und auch den Medien. Und was sich für mich abzeichnet, sind wieder ganz, ganz schwierige politische Fragen. Wenn ich an den Klimawandel denke und wenn ich daran denke, dass jetzt ausgerechnet die Grünen, die mit diesem Thema ihren Wahlkampf bestritten haben, jetzt vor dem Dilemma stehen, möglicherweise auf europäischer Ebene zusehen zu müssen, wie dann die Atomkraft plötzlich wieder zu einer sauberen Energie deklariert wird. Das wird der Partei schon große Schmerzen bereiten und das wird der Partei eine Zerreißprobe bringen, weil sie natürlich jetzt erstmal mitregieren wollen und weil sie das auch, weil das ja auch alles sehr stimmig ist, was sie bis jetzt gemacht und gesagt haben. Aber da wird es dann eben schwierig und ja, und ganz generell ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt, immer wieder unter dem kommunikativen Aspekt, dass nicht so viel von oben herab kommuniziert werden darf, sondern das macht Herr Lauterbach, glaube ich, schon sehr klug, dass er sich auf die Ebene der Menschen begibt, dass er um Verständnis wirbt, dass er erklärt und ja, wie er das im Grunde auch aus der Opposition oder er war ja gar in dem Sinne gar kein Oppositionspolitiker, wie er es aber im ganzen vergangenen Jahr in den ganzen Talkshows auch schon gemacht.
Ja, der Stil scheint sich zu ändern, auch an anderer Stelle. Wenn wir mal angucken, wie sich Unternehmen als Arbeitgeber präsentieren, hat sich da auch einiges geändert. Und jetzt kommt noch ein anderer Trend da hinzu, dass man nicht nur eine gute Arbeitgebermarke ist, sondern auch eine nachhaltige, auch kommunikativ. Wird das einer der Haupttrends des Jahres, mal von den anderen abgesehen?
Ich glaube ja, denn wenn man Nachhaltigkeit wirklich ernst nimmt, dann sind Unternehmen in diesem gesellschaftlichen Klima, in dem wir uns befinden, auch unter dem Einfluss der neuen Regierung, sicherlich aufgefordert, sagen wir mal, zumindest Teilaspekte der Nachhaltigkeit nachzuweisen. Und es gibt immer mehr Arbeitnehmer, die einem Unternehmen bestimmte Entwicklungen wie ein Greenwashing oder so nicht durchgehen lassen werden. Und deswegen, glaube ich, ist es schon wichtiger denn je, auch gerade bei diesem Thema Nachhaltigkeit glaubwürdig zu kommunizieren. Und da, glaube ich, auch entsteht für die Agenturen, die wir ja im PR-Journal immer ein bisschen stärker vielleicht im Auge haben, ein Markt, der bespielt werden kann. Mir ist zum Beispiel letzte Woche aufgefallen, das fand ich sehr interessant, dass eine Stuttgarter Agentur, die Agentur Follow Red, ein spezielles Angebot unterbreitet hat an den Markt, wie man eine Veranstaltung nachhaltig ausrichtet. Also die haben ein Angebot gemacht, wie nachhaltige Veranstaltungen gehen. Und das war für mich so der erste Ausschlag, das erste, was mir so in meinem Postkasten aufgefallen ist, an einem konkreten Angebot an den Markt, wie man sich da aufstellen kann und vielleicht auch muss, um da aufzufallen. Also das wollte ich mal hervorheben.
Das ist spannend. Ich habe auch einen weiteren Dauerläufer, wo mich Ihre Einschätzung interessiert, und das ist das Stichwort Newsroom. Nun könnte man ja fast denken, dass Corona den Newsroom gerettet hat, weil jetzt natürlich diese Infrastruktur und auch die digitalen Momente in der Kommunikation rasant an Bedeutung gewonnen haben. Ist das der neue Booster gewesen für den Newsroom oder wie sehen die da die Entwicklung?
Also ich finde, man muss bei bestimmten Begriffen und auch bei bestimmten Entwicklungen muss man manchmal mal zur Seite treten und versuchen, von der Seite drauf zu schauen, um zu ermessen oder um überhaupt einschätzen zu können, wie wichtig das ist. Also worum geht's eigentlich? Meiner Meinung nach ist ein Newsroom vor allen Dingen dafür da, in einem weit gegliederten Unternehmen eine abgestimmte Kommunikation zu erzeugen. Eine Kommunikation, die möglicherweise Widersprüche zwischen dem Marketing und zwischen der Presseabteilung oder zwischen der Governance-Abteilung und der produzierenden Einheit im Unternehmen ausgleichen muss, um sozusagen wohlklingend, überzeugend kommunizieren zu können. Und diese Anforderung, die gilt sicherlich für viele, auch größere Unternehmen, aber längst nicht für alle Unternehmen im Markt. Deswegen ist ein Newsroom noch lange kein Selbstzweck. Und deswegen glaube ich, dass da, wo er etabliert ist, wo es eingespielt ist, wo man die richtigen Strukturen geschaffen hat, sicher sinnvoll ist, damit zu arbeiten. Aber es gibt auch genauso gut Beispiele. Ich habe mich im letzten Jahr relativ stark mit dem Erzbistum Köln beschäftigt, wo vor 3-4 Jahren mit großem Getöse ein Newsroom eingerichtet worden ist, den ich auch schon mal selber sozusagen besuchen konnte. Und dann sieht man, welches Desaster an Kommunikation dort entstanden ist. Und dann nützt Ihnen auch der beste Newsroom nichts. Und aber wie auch immer, ich glaube, die Pandemie war da kein großer Booster. Es ist vielleicht in Pandemiezeiten schwieriger geworden, in einem solchen Newsroom physisch zusammenzukommen, aber mit digitalen Mitteln lässt sich ja auch so eine Abstimmung erzeugen. Also Newsroom ist schon ein wichtiges Instrument, da wo es passt, aber das betrifft nicht die gesamte deutsche Wirtschaft.
Okay, dann machen wir mal unseren Check weiter. Bleiben wir im Digitalen. Das Stichwort künstliche Intelligenz. Das ist für viele so eine Blackbox gewesen lange. Jetzt scheint es aber Einzug in viele Bereiche der PR zu erhalten. Sei es eine KI, die Presseinformationen schreibt, Kommunikationsverhalten auswertet. Ohne Daten scheint nichts mehr zu gehen. Muss sich da der Nachwuchs drauf einstellen oder wie bewerten Sie die Entwicklung?
Nein, ich glaube, da muss der Nachwuchs sich schon drauf einstellen, wobei nicht alle Newcomer in der Branche jetzt noch Mathematik hören müssen an der Hochschule, sondern Datenanalyse, sondern ich glaube natürlich, dass Daten immer wichtiger werden und dass uns die fortgeschrittene IT-Technik auch dazu in der Lage versetzt, viel größere Datenmengen zu verarbeiten, zu analysieren. Da gibt es Instrumente, da kann man auch datenbasiert operieren. Das gilt im Media-Bereich, das gilt für Kundenbetreuung. Das hilft sicherlich, Entwicklungen zu erkennen und zu analysieren. Aber das, was es am Ende braucht, finde ich, ist eine vielfältige Persönlichkeit, die mit gesundem Menschenverstand daran geht, weil nicht alles ist mit Daten zu lösen. Und künstliche Intelligenz hilft viel. Ich behaupte aber, dass auch heute noch von künstlicher Intelligenz erstellte Texte überarbeitet werden müssen. Ja, vielleicht funktioniert es bei Hotlines, wo die ersten Ansagen, die standardisiert werden können, dass man dort das Gefühl vermitteln kann, das reicht, wenn man das mit einer künstlichen Intelligenz macht, aber da, wo es um den tatsächlichen Dialog geht, wo es um gezielte Informationen geht, wo es um die Ansprache von Medien angeht, da kann künstliche Intelligenz unterstützen, aber dem Absender nicht die Arbeit abnehmen.
Ja, und da kommen wir ja zu dem Ausfluss des Wissens, was man auf dem Wege oder mithilfe von künstlicher Intelligenz gewinnen kann. Online-PR ist da das Stichwort. Immer wichtiger wird Seeding im digitalen Raum, mithilfe von Bloggern und Influencern, Unmengen von Content für alle Bereiche und viele neue Akteure am Markt. Werden wir da jetzt viele neue Agenturmodelle sehen durch Neugründungen etc.? Oder sagen die Platzhirsche, okay, stopp, wir kaufen uns jetzt hier das nötige Wissen zusammen und lösen es selber? Agenturen um Umbruch ist da natürlich auch ein Stichwort.
Ja, ich glaube schon, dass Agenturen diesen Weg gehen müssen. Und ich glaube, dass es sicherlich, dazu kennen wir unsere Branche gut genug, ganz viele kleine, sehr kreative Ausgründungen oder Gründungen geben wird von Menschen, die da total sicher unterwegs sind. Aber die müssen erstmal groß werden, um im Markt über einen bestimmten Kundenkreis hinaus bekannt zu werden oder überhaupt gesehen zu werden. Und von daher, wie es so oft ist, werden die größeren Agenturen da aufrüsten, die werden sich entsprechende Gründungen dann vielleicht sogar kaufen oder werden die entsprechenden Leute anheuern, um mit diesem Wissen sozusagen das eigene Angebot erweitern zu können. Aber ich glaube, es wird eher so sein, dass die großen Agenturen sich da die Spezialisten hinzuholen werden und ja, dass man dann so versucht, den Markt zu erschließen.
Ja, apropos anpassen, ganz neue Felder erschließen. Facebook macht ja gerade eine Transformation zu Metaverse. Zuckerberg will damit das Internet auf eine neue Dimension heben. 3D-Welten durch die VR-Brille. Ich war so ein bisschen an Second Life erinnert, nur viel, viel, viel größer. Was bedeutet das für die PR? Das Marketing hat ja schon Teile davon für sich entdeckt. Müssen wir jetzt nachziehen oder ist das eine große Blase?
Ach, das kann ich wahnsinnig schwer. Also da bin ich, bin kein Experte in diesem Thema. Das will ich ganz offen sagen. Deswegen kriegen Sie von mir dazu allenfalls eine skeptische Einschätzung, weil ich das nicht beurteilen kann. Wir haben jetzt im Zuge der Corona-Pandemie und der, sagen wir mal, dem Aufwind unserer virtuellen Meetings erlebt, dass das viele Wege, dass eine solche virtuelle Welt, ein Treffen in der virtuellen Welt, also sprich Videokonferenzen etc., dass das vieles erleichtert, dass das auch nicht mehr verschwinden wird, dass das Ressourcen wie Dienstreisen einspart und so weiter. Und wenn ich das jetzt mal hochrechne auf große Meta-Ereignisse, auf Konzerte, auf Konferenzen, auf große Zusammenkünfte, dann ist das sicherlich, wenn das ausgereift ist, wird das ein Markt werden und das wird auch einen Hype auslösen. Das kann man sich schon vorstellen. Aber ob das trägt, ob das nicht eine Blase ist, die dann auch wieder zerplatzt, ob das dann in Dimensionen vordringt, wo ich mich sozusagen in meinem persönlichen Leben darauf einlasse, ich glaube, da fragen Sie vielleicht auch mal jüngere Kollegen, wie die das einschätzen. Ich bin da sehr, sehr skeptisch.
Okay. Ja, wir hatten jetzt so einige Trendthemen zu fassen und da drängt sich zum Schluss eigentlich eine Frage auf. Da ist viel Hoffnung mit verbunden, aber wird aus Ihrer Sicht das Jahr 2022 zu einem extrem wachstumsstarken Jahr für PR-Agenturen?
Also extrem wachstumsstark, da bin ich skeptisch, aber wir hatten ja in unserem Pfeffer-Ranking für das Jahr 2020, Anfang 2021 nun festgestellt, dass es ein Jahr mit Umsatzrückgängen war, 2020. Wenn ich jetzt zurückschaue auf das Jahr 2021, bin ich davon überzeugt, dass dieser Rückschritt ausgeglichen werden konnte. Und wenn ich jetzt auf das Jahr 2022 schaue, dann bin ich relativ optimistisch, dass Agenturen ganz generell, ob jetzt klassische Marketingagenturen oder eben auch speziell unsere PR-Agenturen, da immer noch viel aufzuholen haben im Sinne von, das Geschäft liegen geblieben ist, dass Unternehmen die Unterstützung von Agenturen brauchen. Das ist auch begründet dadurch, dass auf der Unternehmensseite genauso wie auf der Agenturseite Personal fehlt. Wir haben ja den großen Fachkräftemangel. Da sind Agenturen flexibler. Und wenn Agenturen es schaffen, diesen Fachkräftemangel für sich auszugleichen und die Basis schaffen, dann wird es Agenturen, PR-Agenturen gelingen, in diesem Jahr größere Wachstumsergebnisse zu erzielen. Davon bin ich überzeugt.
Also positive Prognose für das kommende Pfeffer-Ranking und auch für das Ranking, was dann 2023 rauskommt. Das ist schon mal gut für die Branche. Ich bedanke mich erstmal bei Ihnen, dass Sie heute Zeit für mich hatten, für das Gespräch. Waren spannende Themen, die wir, glaube ich, angesprochen haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier vielleicht im Dezember einfach wieder treffen und mal draufschauen, was aus unseren Prognosen so geworden ist und was da überraschend am Horizont erschienen ist. Wir werden das im Faktenpunkt auch über das Jahr begleiten. Das ist der Podcast der Faktenkulturgruppe. Mein Name ist Roland Heinze. Ich war Ihr Host und Gastgeber und freue mich auf den nächsten Podcast.
Lieber Herr Heinze, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, oder ich bin selber gespannt, wie sich das am Ende des Jahres darstellt. Und es war schon spannend, mit Ihnen mal in die Glaskugel zu gucken. Vielen herzlichen Dank.